Ja, einen schönen guten Morgen, auch von mir. Wer wartet schon alles aufs Gemeindepicknick? Okay, dann muss ich schnell predigen. dann muss ich's durchziehen, damit hier keiner verhungert. Frage zu Beginn kurz. Wer von euch hat schon mal den Begriff negativer Mensch gehört? Mal die Hand heben. Ja, muss sich keiner schämen dafür. Negativer Mensch, okay. Wer glaubt, dass dieser Begriff was mit der Corona-Zeit zu tun hat? Ein paar, okay, das ist nicht richtig, negativer Mensch, ja, war ein großes Thema während Corona, man war nie so positiv, wenn man negativ war, ist ja so, man hat sich immer gefreut, Gott sei Dank negativ, daher kommt der Begriff nicht, sondern negativer Mensch ist ein Begriff, der unter anderem in der Psychologie verwendet wird. Und ich habe vor ungefähr 2 Wochen ein Interview gelesen mit der Psychologiestudentin Katrin Bayer. Das ist aus dem Jahr 2021 und sie wurde gefragt, wie erkennt man eigentlich einen negativen Menschen? Und ich möchte euch das mal vorlesen. Das ist jetzt keine Definition, wie man es vielleicht im Duden oder im psychologischen Lehrbuch finden würde, aber es ist sehr anschaulich beschrieben. Wie erkennt man einen negativen Menschen? Katrin Bayer hat Folgendes gesagt. Das Essen hat schon mal besser geschmeckt. Der Sommer ist zu warm, der Winter zu kalt. Der Parkplatz da hinten wäre besser gewesen und das Glas ist natürlich halb leer. Wir können es negativen Menschen einfach nicht recht machen, egal was wir tun. Sie sind defizitorientiert und finden stets einen Grund, etwas schlecht zu reden und aufzubauschen. Negative Menschen meckern am laufenden Band und neigen zu lauten, überzogenen und cholerischen Verhaltensweisen. Außerdem lästern sie gerne und lassen oft kein gutes Haar an anderen Menschen. Auch die Hervorhebung ihrer Rolle als Opfer, als benachteiligte Person in sämtlichen Lebenslagen ist typisch. Sie bemitleiden sich selbst und freudige Ereignisse werden meist gänzlich ausgeblendet. Darüber hinaus beziehen sie grundsätzlich alles auf sich, fühlen sich schnell angegriffen und jammern ununterbrochen. Letztlich verhalten sie sich egoistisch, weil sie immerzu von sich selbst reden und nur von ihren Problemen in allen Lebensbereichen berichten, ohne andere zu Wort kommen zu lassen. Zudem nutzen sie andere aus, um ihren emotionalen Ballast abzuladen, und das ist langfristig gesehen eine belastende Situation für die Zuhörer. Soweit mal Katrin Bayer. Ich frage jetzt mal nicht, wer von euch das Gefühl hat, mit einem solchen Menschen verheiratet zu sein. Er könnte sonst Probleme geben und das gemeinsame Essen hinterher stören. Wir lassen es lieber. Darum geht's übrigens auch gar nicht in der Predigt. Es geht überhaupt nicht darum, hey, wer in meinem Umfeld, mein Partner, meine Kinder, Eltern, Freunde, wer ist eigentlich ein negativer Mensch? Es geht nicht darum, dass wir jetzt in dieser Predigt irgendwie einen Leitfaden an die Hand geben, wen betrifft das denn aus unserem Umfeld? Sondern in einer Predigt geht es grundsätzlich immer nur um uns, persönlich. Wir hören eine Predigt nie für eine andere Person und denken uns, ja endlich mal, das Thema betrifft doch meine Frau schon seit Jahren. Nein, in der Predigt geht es immer darum, was hat das mir zu sagen? Betrifft mich das? Wir wollen jetzt aber heute Morgen auch keine Klassifizierung machen und rausfinden, zu wie viel Prozent bin ich eigentlich ein negativer Mensch? Muss ich mich so nennen, kommt mein Bild in Zukunft neben den Fachbegriff irgendwie ins psychologische Lexikon? Darum geht's auch nicht. Ich habe diesen längeren Text mal vorgelesen, einfach mal so mit dem Hintergedanken, erkennen wir, du und ich, dabei uns eine Tendenz? Also gibt es bestimmte Verhaltensweisen von negativen Menschen, die wir vielleicht auch praktizieren. Ob das das Jammern ist, das Defizitorientiertsein, das Schlechtgelaunte, das Glas ist immer halb leer oder unseren emotionalen Ballast abladen bei anderen. Kennen wir sowas? Weil ich glaube, auch wenn die meisten von uns wahrscheinlich jetzt keine negativen Menschen sind, wie Katrin Bayer es beschreibt, ich glaube, dass wir sehr schnell reinrutschen können in etwas, was ich mal negative Grundhaltung genannt habe. Dass wir durchs Leben gehen mit so einer Negativität. Bei manchen von uns ist es so, wie ich schon gesagt habe, man rutscht da rein. Ich glaube, das kennen wir alle. Dass es so Tage gibt, wo nichts funktioniert. Man hat schon schlecht geschlafen, Beim Aufstehen morgens hat man sich den Zeh gestoßen. Die Milch ist sauer geworden, man hat es aber erst gemerkt, nachdem man sie über das Müsli gekippt hat. Die Arbeit war einfach nur schlimm. Auf dem Weg nach Hause ist das Auto liegen geblieben. Ja, da ist man abends jetzt nicht das blühende Leben und denkt sich, ach, wie wunderschön ist das alles, ich erfreue mich an der Schöpfung des Herrn, sondern man ist halt schlecht drauf. Man hat keine gute Laune und es ist einfach alles schlecht gewesen. Ey, solche Tage gibt's temporär, kurzfristig und man rutscht rein in so eine Haltung, ach, alles doof. Man kann in so eine negative Grundhaltung aber auch reinwachsen. Und das ist jetzt ein längerer Prozess. Der geht über ein paar Tage, Wochen, vielleicht Monate. Und es ist einfach alles blöd, weil es gibt so eine belastende Situation im Hintergrund. Über Wochen lang ziehen sich Probleme durch und es ist alles schlimm. Die Bayern-Fans wissen, wovon ich gerade rede. Uns geht es seit Wochen so, dass wir kein Licht sehen, keine Sonne. Dem BVB sei Dank haben sie gestern einen kleinen Hoffnungsschimmer wieder geschickt. Aber bei anderen ist es eine belastende Situation auf der Arbeit, Existenzängste, Beziehungsprobleme in der Familie, Dinge, die wirklich schwierig sind und die was mit uns machen. Und es geht über Wochen, es geht über Monate und auf einmal merken wir, hey, ich bin eigentlich seit langer Zeit permanent schlecht drauf. Ich sehe das Leben schwarz und ich bin doch eigentlich gar nicht so. Ich war doch früher eigentlich ein positiver Mensch, habe mich gefreut an der Sonne, war immer irgendwie optimistisch. Aber ich muss feststellen, seit Wochen schwierig. Bin schlecht gelaunt, pessimistisch, ärgerlich. Das Glas ist immer halb leer. Man kann reinwachsen in so eine negative Grundhaltung. Und dann gibt's sicherlich auch einige Menschen, die sind so aufgewachsen. Und das sind vielleicht wirklich jetzt negative Menschen, wie Katrin Bayer sie beschreibt. Menschen, die schon seit frühester Kindheit an eine bestimmte Prägung erhalten haben. Die Welt ist böse und schlecht. Alle sind gegen dich. Du bist das Opfer. Du wirst es nie schaffen. Erwarte nichts von anderen, dann wirst du nicht enttäuscht. Es gibt Menschen, die sind so geprägt. Da hat sich eine Persönlichkeit entwickelt. Es ist angelegt in ihnen. Sie sind einfach wirklich negativ. Es ist jetzt erstmal egal, ob man in so eine negative Haltung reingerutscht ist, reingewachsen oder so aufgewachsen ist. Das Problem ist immer das Gleiche. Es ist irgendwie schwierig im Leben. Und es ist oft auch schwierig, mit solchen Personen klarzukommen. Es ist schwierig, mit uns klarzukommen, wenn wir in dieser negativen Grundhaltung sind. Warum? Ich möchte es mal vergleichen. So eine negative Grundhaltung ist ungefähr so, wie wenn man permanent schmutzige Finger hat. Ich schmink mich mal kurz hier vorne. Mach mir mal richtig die Hände dreckig, habe extra nochmal so Kohlen geholt. Ungefähr so sieht das dann aus, wenn wir mit so einer negativen Grundhaltung durchs Leben gehen. Permanent sind unsere Finger schmutzig. Jetzt ist das an sich vielleicht kein Problem. Schwierig wird's ja in dem Moment, wo uns irgendwas zwischen die Finger kommt. Andere Menschen zum Beispiel. Wen soll ich mal drücken? Wer möchte mal? Heute ist deine Chance. Bin ja nicht so der Kuschelbär. Heute? Okay. Ja, keiner schreit, okay, alles klar. Ja, warum nicht? Vielleicht liegt es auch an mir. Aber wahrscheinlich an der Tatsache, jeden von euch, den ich jetzt anfasse, der hat noch länger was davon. Man wird es sehen an deinen Klamotten. Egal, ob die vorher sauber waren oder vielleicht schon dezent dreckig. Nachdem ich dich angefasst habe, sind die richtig dreckig. Ich werde Spuren daran hinterlassen. Und so ist es mit einer negativen Grundhaltung. Alles, was uns vor die Hände kommt, Informationen, Nachrichten oder andere Menschen, mit denen wir interagieren, wir hinterlassen unsere Spuren an ihnen. Sie werden dreckig. Und oft ist es bei uns dann so, dass wir sind wie kleine Kinder. Aus eigenem Anschauungsunterricht weiß ich, wie das ist. Kinder können ja den ganzen Tag in der Sandkiste sitzen, sich von oben bis unten richtig dreckig machen. Und trotzdem, das Erste, was sie tun, wenn sie in die Wohnung kommen, ist, sich ins frisch bezogene Bett werfen. Meistens noch das der Eltern. Und dann gucken die und wundern sich, wieso ist das Bett eigentlich so dreckig? Ja, warum wohl, mein Kleiner? Weil du dich da reingeworfen hast. Sie sind dreckig, aber sie merken es überhaupt nicht, sie nehmen es nicht wahr. Und so ist es mit einer negativen Grundhaltung. Wir wundern uns, warum sind alle Nachrichten, die ich krieg, schlecht? Warum ist immer alles so blöd? Warum passiert immer mir was Schlechtes? Warum sind die Menschen zu mir so komisch? Warum sind die so dreckig zu mir? Ja, warum? Weil ich die angefasst habe. Weil ich mit ihnen interagiert habe. Weil meine Negativität auf andere Menschen im wahrsten Sinne des Wortes abfärbt. Manchmal sind wir das Problem, ohne es zu merken. Wenn man jetzt dreckige Hände hat, ist ja die Lösung relativ simpel. Da kann man schnell was gegen tun. Man wäscht sie sich einfach. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht die Bühne unter Wasser setze. Man wäscht sich die Hände und das Problem ist erledigt. Die Hände sind wieder sauber. Wie ist das jetzt? Sagen wir mal mit einer negativen Grundhaltung, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Wir können ja jetzt nicht permanent unsere Seele oder so mal unter den Wasserhahn halten und sagen, ah, dann wird das wieder sauber. Aber ich glaube, wir können so ein paar kleine Dinge tun in unserem Alltag, die ungefähr vergleichbar sind hier mit dem Händewaschen. Ich habe drei kleine Punkte dabei, die uns helfen können, eine positive Haltung zu entwickeln in unserem Alltag. Und ich möchte es mal vor allem heute anwenden auf den Bereich unserer Beziehungen. Ich glaube, man kann das auch auf andere Lebensbereiche übertragen, wie wir von einer negativen in eine positive Haltung kommen. Heute geht es aber vor allem mal um die Frage, wie können wir unsere Beziehungen positiv gestalten und aus unseren dreckigen Händen irgendwie saubere machen. Und ich habe nur drei ganz kleine, kurze und völlig unkomplizierte Punkte dabei. Manche davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber ich glaube trotzdem, dass sie sehr, sehr hilfreich sind. Wenn wir uns in unserem Alltag regelmäßig die Hände waschen wollen, um aus der Negativität zu kommen, dann sollten wir anfangen, das Gute zu sehen. Das bedeutet, uns immer wieder neu bewusst zu machen, was ist eigentlich gut und positiv und schön in meinem Leben. Und es geht jetzt nicht darum, wenn wir gerade alles negativ sehen, zu versuchen, wo finden wir irgendwie noch was Positives? Was können wir uns irgendwie schönreden? Sondern ich glaube, das Gute zu sehen ist generell eine ganz wichtige Haltung, die man entwickeln muss. Warum? Weil Gutes, Positives, Angenehmes ganz schnell normal wird. Ganz schnell Standard. Dass ich eine Wohnung habe beispielsweise, ein Dach über dem Kopf und im Winter sogar heizen konnte, trotz Krieg, trotz Energiekrise, ja normal, muss ja so sein. Dass meine Kinder sich, warum auch immer, regelmäßig freuen, wenn ich von der Arbeit komme und mir im Flur entgegenlaufen und mich ganz dolle drücken, ja Standard, dafür habe ich sie ja. Es ist ja ihr Job, sich zu freuen, wenn Papa nach Hause kommt. Dass ein leckeres Essen auf dem Tisch steht, frisch gemacht und nicht nur irgendwie so ein Dosenfraß, den ich mir in die Mikrowelle schieben muss. Ja, normal. Das ist die Arbeitsteilung bei uns. So soll es doch halt sein. So schnell werden Dinge, die gut sind, die uns gut tun, die positiv sind, normal und Standard. Und auch Menschen in unserem Umfeld, die wir lieben und die uns lieben, ja, aber sie sind halt da. Ist doch völlig normal. Und es ist im Alltag oft eine Herausforderung, wertschätzend und dankbar zu bleiben. Der größte Feind der Dankbarkeit ist die Selbstverständlichkeit. Weil auf einmal für uns alles so normal wird und wir sagen, ja, so muss es doch sein, das gehört sich doch so, das werde ich doch wohl erwarten dürfen. Aber wenn man sich mal umschaut und wirklich mal sein Leben reflektiert, merkt man, das Allermeiste ist überhaupt nicht selbstverständlich. Für viele Menschen auf dieser Welt und sogar in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, haben wir Dinge, die nicht selbstverständlich sind, obwohl wir es denken. David hat es mal so ausgedrückt in Psalm 103, Vers 2. Da schreibt er, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also David sagt, selbst in unserer Gottesbeziehung können wir an den Punkt kommen zu sagen, das, was Gott für mich tut, dass er mich errettet hat, dass er mich liebt, dass er mich angenommen hat, dass er mich vielleicht gesund gemacht hat, dass er mich gesegnet hat mit einem Partner, mit einem Job, mit Reichtum, mit was weiß ich. Es kann alles normal werden, alles selbstverständlich. Wir können es sogar vergessen. Und David sagt, hey, ich will mich bewusst daran erinnern, ich will meiner Seele verbieten, zu vergessen, was Gott Gutes getan hat. Denn ich möchte dankbar bleiben und wertschätzend. Und ich glaube, wenn wir uns in unserem Alltag regelmäßiger bewusst machen, was ist eigentlich gut? Was ist toll? Wofür kann ich dankbar sein? Dass das ungefähr so ist, wie wenn wir regelmäßig unsere Hände, die schmutzig sind, waschen. Glaube, dass uns das aus einer Negativität rausholen kann, unseren Blick ganz bewusst auf das zu richten, was gut ist und wofür wir dankbar sein können in unserem Leben. Und wenn du jetzt vielleicht hier sitzt und sagst, ja, ey, das fällt mir schwer, für mich sind vor allem Menschen, ob das dein Partner ist oder gute Freunde oder deine Kinder oder Eltern, für mich sind die so normal geworden. Dann nimm dir doch heute mal 3 Minuten Zeit. Ich glaube, mehr braucht man nicht. 3 Minuten und schreib dir 10 Dinge auf. 10 Dinge, die du an deinem Partner, deinen Eltern oder wem auch immer wirklich schätzt, wo du sagst, das ist toll, wie sie das machen, was sie tun, wie sie sind, was sie mir bedeuten. 10 Dinge, die ich nicht mehr für selbstverständlich nehmen möchte. 10 Dinge, wo ich wirklich sagen kann, da bin ich echt gesegnet mit so einer Frau, mit so einem Mann, mit solchen Eltern. Warum? Weil wir auf einmal schwarz auf weiß uns aufschreiben, wofür kann ich wirklich dankbar sein in meinen Beziehungen? Das Gute sehen. Der zweite Schritt ist dann das Gute reden. Paulus schreibt in Epheser 4,29, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Also Paulus sagt, hey, wenn wir den Mund aufmachen, dann sollen unsere Worte gut sein, angemessen, hilfreich, nützlich für andere Menschen. Man könnte vielleicht doch sagen, wertschätzend, anerkennend, lobend, also positiv. Es soll anderen Menschen was bringen. Das kann auch mal ein Hinweis oder Kritik sein, wenn es positiv gemeint ist und die anderen weiterbringt. Aber unser Ziel beim Reden soll immer das sein, das Gute für andere. Und wenn wir jetzt mal so durchgehen, was wir so unterm Tag alles sagen, was so unseren Mund verlässt. Wie viel Prozent davon sind nützlich, hilfreich, gut und angemessen? Wie viel Prozent sind einfach nur, naja, so dummes Gelaber halt, ne, was man sich eigentlich sparen könnte? Wie viel Prozent sind Kritik und Ärger und Besserwisserei? Wie viel Kritik sind Lästern, sich aufregen über andere und sagen, ja, das weiß ich doch alles besser? Weiß nicht, wo man sich da so prozentual einordnet, aber ich stell mal die These auf, wenn es uns gerade schlecht geht und wir in dieser negativen Grundhaltung sind, da geht oftmals der Prozentsatz von den guten, nützlichen und positiven Worten exorbitant zurück und die andere Seite wird höher. Jammern, lästern, negativ sein, sich aufregen. Ich glaube, dass das ganz oft so ist. Und die Lösung kann jetzt ja laut Paulus nicht sein, ja, dann sagen wir halt gar nichts mehr. Bevor wir was Falsches reden, schweigen wir lieber. Treten vielleicht sogar noch einem Schweigeorden bei oder so, dann sind wir auf der sicheren Seite. Darum soll es nicht gehen. Unser Reden und unsere Worte machen etwas mit Menschen, unser Schweigen aber auch. Da, wo wir schweigen, da, wo wir Gutes, Nützliches, Hilfreiches, Positiv nicht ausdrücken, da schaden wir anderen Menschen und den Beziehungen, in denen wir sind. Man kann es vergleichen mit einer Pflanze. Also ich habe einen schwarzen Daumen, bei mir überlebt nichts. Es ist leider so, selbst einen Kaktus habe ich kaputt bekommen. Und auch die künstlichen Pflanzen bei mir im Büro haben einen harten Stand. Ich weiß aber in der Theorie, dass man die Pflanzen eigentlich nur regelmäßig gießen muss und in die Sonne stellen muss. Normalerweise läuft's dann. Und ich glaube, positive Worte, Dankbarkeit, Anerkennung, Wertschätzung ist so, wie wenn man eine Pflanze regelmäßig gießt und bewässert. So ist es mit Beziehungen auch. Wir verhindern, dass unsere Partnerschaft, unsere Ehe, unsere Freundschaften vertrocknen, wenn wir regelmäßig das wertschätzen, was wir an anderen Menschen haben und es kommunizieren und es ausdrücken. Ich war vor ungefähr 12 Jahren war ich bei einem Männerfrühstück. Bei uns in der Gemeinde damals, wo ich Jugendpastor war, haben wir das gemacht, einen Samstagmorgen, und es war wirklich Männerfrühstück. Also Weißbier, Weißwürste, Brezen, halt alles, was das Männerherz erfreut. Und wir saßen da und haben es uns echt gut gehen lassen. Viele Männer waren da. Und ich weiß von diesem Frühstück, nichts mehr von dem, was dort gesprochen wurde. Es gab mit Sicherheit einen Impuls von unserem Pastor und der hat das immer sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nichts mehr davon. Ich weiß nichts mehr von den Gesprächen, die ich an dem Tag geführt habe. Es liegt jetzt nicht am Weißbier, das es da gab. So, ne? Also ich weiß nichts mehr von diesem Frühstück, bis auf einen Satz. Und da saß ein Mann, er war damals schon Senior in der Gemeinde, er hieß Uwe, toller Typ. Und während des Frühstücks oder kurz davor saß er da vor seinem Teller, lehnte sich zurück und sagte einfach nur einen Satz: Mensch, was geht's uns gut? Und in diesem Satz schwang so eine tiefe Dankbarkeit mit. Ich kann das gar nicht so gut imitieren, wie er das gemacht hat. Einfach eine Dankbarkeit und Zufriedenheit. Wow, wie toll ist es, dass ich hier sitzen darf und das genießen darf. Und der Uwe war kein armer Mann, der jetzt für den dieses Frühstück der Höhepunkt des Jahres war, weil er sich sonst niemals eine Brezel oder so hätte leisten können. Der hätte jeden Tag so frühstücken können. Ich glaube, der hat auch gut gegessen zu Hause. Ich war mal bei denen eingeladen, das war sehr gut. Aber trotzdem saß er da und hat diesen Moment, das, was für viele vielleicht so normal ist, einfach gewertschätzt und es ausgesprochen und gesagt: Mensch, hey, was geht's uns gut? Das ist der einzige Satz, der mir von diesem Frühstück hängen geblieben ist. Und heute nach so vielen Jahren denke ich mir noch, wow, dass da ein Mann ist, der das so genießen konnte und es ausgedrückt und kommuniziert hat, sodass ich heute noch 12 Jahre später mich dran erinnere und sage, hey, stimmt, er hat recht. Unsere Worte machen etwas. Und lasst uns doch in dieser Woche einfach mal versuchen, Dinge, die gut sind, in unseren Beziehungen, die wir wertschätzen, die wir lieben, nicht nur vielleicht hier drinnen irgendwo abzuhaken und wahrzunehmen oder sie aufzuschreiben, sondern sie auszusprechen. Unseren Frauen, unseren Männern mal wieder zu sagen, hey, danke für das und das. Oder ich liebe dich, und jetzt ganz wichtig, Männer, ich liebe dich, weil. Doch, ne? Nicht nur ich liebe dich, Punkt, sondern weil. Das begründen, das sagen oder in unseren Freundschaften oder wo auch immer, Positives auszudrücken und es anderen Menschen zu sagen. Das Gute sehen, das Gute reden und jetzt kommt der letzte Punkt, das Gute unterstellen. Was meine ich damit? Meine Frau und ich haben vor etlichen Jahren ein Buch gelesen von Shanti Feldhahn und das Buch heißt Das Geheimnis glücklicher Ehen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, das war jetzt kein Titel, wo ich mir dachte, boah, das klingt aber sehr verlockend und bestimmt eine sehr spannende Lektüre, habe ich richtig Lust drauf. Meine Frau hatte die Idee, das zu lesen und ich habe es aus Liebe zu ihr gemacht. Das Buch ist richtig gut, muss ich sagen. Es ist viel besser, als jetzt der Titel ehrlich gesagt klingt. Es ist ganz, ganz stark. Das Geheimnis glücklicher Ehen. In diesem Buch analysiert Shanti Feldhahn verschiedene Bereiche von Beziehungen und Ehe. Kleine Details aus dem Alltag, die in jeder Ehe und Partnerschaft vorkommen. Und sie gibt Tipps, wie man ganz kleine Sachen verändern kann und ein Riesenergebnis haben kann im Sinne von unsere Beziehungen werden wirklich besser. In einem Kapitel geht es um den Umgang mit Enttäuschungen. Soll ja vorkommen, dass man in der Ehe enttäuscht wird. Habe ich gehört. Also ich kann dazu nichts sagen, aber ich habe gehört, es soll vorkommen. Keine Ahnung. Der Mann bereitet ein richtig tolles Abendessen vor, Candlelight-Dinner, hat sich endlich mal Mühe gegeben. Ja, und dann kommt die Frau zu spät oder gar nicht, weil sie es vergessen hat. Oder man hat ausgemacht, lieber Mann, 3-mal die Woche duschst du dich. Man hat's ausgemacht, man hat's unterschrieben und dann, ja, wieder nicht geschafft. Und es ist offensichtlich so, oder es ist irgendwas anderes vorgekommen, keine Ahnung. Was passiert? Ja, man wird enttäuscht und man ärgert sich auch über den Partner. Man ist auch sauer. Passiert, kommt im Alltag vor. Und Shanti Feldhahn sagt, ja, zu Recht. Natürlich werden wir enttäuscht, natürlich dürfen wir uns auch ärgern. Das ist ja erstmal ganz normal. Aber sie sagt, was passiert dann in dieser Enttäuschung und in diesem Ärger? Sie sagt, ganz oft ist es so, dass wir annehmen, unser Partner hat das mit Absicht gemacht. Der wollte mich enttäuschen. Sie hat genau gewusst, wie es mir jetzt geht und das trotzdem gemacht. Absichtlich. Ich zitiere mal Shanti Feldhahn. Sie sagt, wir fangen an, die Absichten und die Gefühle, die unser Partner für uns hegt, danach zu bewerten, wie wir gerade empfinden. Und wir sind verletzt, wir sind wütend, wir sind enttäuscht. Das fühlen wir gerade, auch zu Recht. Und dann sagen wir, genau das wollte mein Partner. Das wollte er erreichen. Der liebt mich gar nicht. Der wollte mich enttäuschen. Sie hat das ganz absichtlich gemacht. Und Shanti Feldhahn sagt, hey, stopp. Wenn wir in dieser Enttäuschung sind, auch wenn die Enttäuschung berechtigt ist, lass uns doch erstmal versuchen, das Gute anzunehmen. Auch wenn wir enttäuscht sind, lass uns doch erstmal überlegen, hey, welchen guten Grund könnte es geben, dass mein Partner sich gerade so verhält? Weil ich glaube, sie liebt mich immer noch und ich glaube, sie will mir nicht schaden. Wie kann ich ihr Verhalten, was mich so enttäuscht und ärgert, trotzdem erklären? Und Shanti Feldhahn zählt dann so zwei Beispiele auf. Ich lese es uns einfach mal vor. Sie sagt, wenn ihr Mann auf einmal keine Zeit mehr in Haus und Familie investieren will, dann bedeutet das möglicherweise nicht, dass ihm die Arbeit wichtiger ist. Vielleicht will er einfach nur sicherstellen, dass er nicht zu denen gehört, die von der nächsten Entlassungswelle betroffen sind. Wenn ihre Frau ihnen die frisch gewaschene Wäsche aus der Hand nimmt, dann bedeutet das, dann glaubt sie vielleicht trotzdem nicht, dass sie zu blöd sind, es richtig zu machen. Vielleicht hat sie einfach ihr eigenes System und merkt gar nicht, wie ihr Handeln bei ihnen ankommt. Eine barmherzige Erklärung, nicht Entschuldigung, sondern Erklärung zu suchen, schließt den Kreis und schafft eine positive Dynamik. Also sie ermutigt uns, hey, bei der nächsten Enttäuschung nicht in diesen Kreislauf reinzukommen, zu sagen, hey, das hat sie absichtlich gemacht, sondern zu sagen, stopp. Ich unterstelle meinem Partner, meiner Frau, meinem Mann erstmal die besten Absichten. Vielleicht hat sie es einfach nur vergessen. Vielleicht war der Tag belastend mit den Kindern. Vielleicht geht's ihr nicht gut. Und ich will erstmal das Gute annehmen und nicht vom Schlechten ausgehen, dass ich es absichtlich mache, dass sie mich verletzen will, dass ich ihr egal bin. Das Gute sehen, das Gute reden und das Gute unterstellen. Ich glaube, dass das helfen kann, aus einer negativen Haltung rauszukommen, im Bereich der Beziehung, aber auch in anderen Bereichen. Dass, wenn wir uns auf diese Dinge fokussieren, es so ist, als würden wir regelmäßig unsere Hände waschen und sauber machen. Und es ist mir jetzt zum Abschluss aber nochmal wichtig, kurz zu differenzieren, weil ich glaube, man kann diese drei Punkte missverstehen. Das Gute sehen, reden und unterstellen bedeutet eben nicht, dass wir uns das Leben schönreden. Es bedeutet nicht, dass wir blind werden für Probleme und für Kritisches. Es kann nicht sein, dass wir jetzt sagen, hey, okay, ich nehme wahr, mein Partner hat mich verletzt, okay, ich unterstelle das Gute, ja, aber ich darf dann nicht ansprechen, dass es mir schlecht damit geht. Darum geht's nicht. Wir dürfen, wenn unser Partner uns verletzt oder wer auch immer, natürlich sagen, hey, bitte mach das doch in Zukunft anders. Lass uns mal ehrlich drüber reden, auch mal ein ernstes Gespräch führen. Wenn ich saubere Hände habe, kann ich ja trotzdem dreckige Wäsche anfassen. Wenn ich saubere Hände habe, kann ich auch in den Garten gehen und da richtig arbeiten im Beet und mich einsauen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Wenn ich saubere Hände habe, kann ich auch unangenehme Gespräche mit Menschen führen. Das kann ich alles mit sauberen Händen machen. Eine positive Grundhaltung zu haben bedeutet, ich stelle einfach nur sicher, dass die Arbeit oder die Dinge, die ich anfasse oder die Menschen, mit denen ich rede, nicht noch dreckiger werden als vorher. Es geht nicht darum, dass wir uns mit diesen drei Punkten das Leben schönreden und alles Negative ausblenden und das nicht anpacken. Darum geht's nicht. Und das Gute sehen, reden und unterstellen darf auch niemals zum Machtmittel werden. Wir dürfen diese drei Punkte nicht einfordern von anderen Menschen. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, eine Predigt hören wir immer für uns selber. Wir dürfen nicht an den Punkt kommen, dass wir unserem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Eltern oder auch vielleicht hier in der Gemeinde, denen das aufdrücken und sagen, hier, du hast ja die Predigt gehört, geh so mit mir um. Also krasses Beispiel mal, wenn ich nachts um 3 sturzbetrunken nach Hause komme und meine Frau sich ärgert, kann ich nicht sagen, Schatz, sieh das doch mal positiv. Ja, Das ist sehr negativ, was ich hier von dir höre. Unterstell mir doch mal das Beste, dass ich 8 Bier getrunken habe, um dir meine Liebe zu beweisen. Ich habe immer noch nach Hause gefunden. Sieh's positiv, hör auf, mich zu kritisieren. Das geht nicht. Wir dürfen das nicht tun. Keine Leiterschaft darf hingehen und sagen, hey, so geht ihr jetzt bitte mit uns um. Auch wenn wir völligen Blödsinn machen, nehmt gefälligst das Gute an und redet auch nur gut und positiv. Das darf kein Machtmittel werden, keine Manipulation. Es gibt eine Person, der wir die Hände zu waschen haben, und das sind wir selber. Ich kann dich anderen Leuten zwanghaft die Hände waschen, auch wenn die das gar nicht wollen. Also auch außer meinen Kindern, ja, das ist manchmal geht's nicht anders. Aber prinzipiell mit erwachsenen Menschen, da hat sich jeder die Hände selber zu waschen. Und nicht wir die Hände der anderen, damit die uns positiv sehen und gut über uns reden. Es geht nicht um Schönreden und es geht nicht um ein Machtmittel. Sondern ich glaube, es geht um ein Prinzip, ein biblisches, ein christliches Prinzip. Und ich werbe dafür zu sagen, hey, lass uns versuchen, in unserem Alltag keine negativen Menschen zu sein. Sondern das Gute zu sehen, zu reden und zu unterstellen. Dass es Menschen, die mit uns Kontakt haben, danach besser geht. Dass die nicht noch dreckiger sind und Sachen noch belasteter sind, nachdem wir da irgendwie unsere Finger drin hatten. Sondern im Gegenteil. Dass unsere Hände sauber sind, dass wir versuchen, positiv zu sein und dadurch andere zu prägen. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Abschluss, wo es gar nicht jetzt um Beziehung zu anderen Menschen geht, sondern um unsere Beziehung zu Gott. Wenn du sagst, hey, ich möchte das ein bisschen einüben, ich möchte positiver, dankbarer, wertschätzender werden, ich weiß nur nicht, ob ich es in meiner Beziehung schon hinkriege. Ich glaube, wir alle haben Momente, wo wir mal am Waschbecken stehen, jetzt im richtigen Leben. Ne, so 1, 2, 3 Mal die Woche erbarmt sich jeder und sagt, jetzt ist mal Zeit, Hände waschen oder so. Hoffentlich eher so am Tag ein paar Mal. Wir alle verbringen mal Zeit am Waschbecken und waschen uns die Hände. Was ist, wenn wir in dieser Woche mal sagen, jedes Mal, wenn ich mir die Hände wasche, werde ich, während ich gerade da dabei bin, Gott für eine Sache in meinem Leben danken. Du verlierst keine Zeit, weil du stehst ja eh da. Du bist eh gerade beschäftigt. Du wäschst dir die Hände. Was ist, wenn du dir die Zeit nimmst zu sagen, bei jedem Händewaschen danke ich Gott ganz schnell im Inneren, oder vielleicht spreche ich es auch aus, für eine Sache, für die ich in meinem Leben dankbar bin. Beim nächsten Händewaschen nehme ich wieder was anderes. Beim übernächsten wieder was anderes. Was passiert? Erstmal integrierst du Gebet in deinen Alltag. Das fällt vielen schwer. So, beim Händewaschen, du integrierst es. Du redest mit Gott. Du wirst offen dafür, das Gute zu sehen. Weil du musst ja irgendwas finden, wofür du dankbar bist. Du wirst lernen, das Gute auch auszusprechen, Gott gegenüber. Und ich glaube, wenn wir es Gott gegenüber können, fällt es uns vielleicht doch leichter, es anderen Menschen gegenüber zu tun. Ich glaube, dass wir so eine dankbare Haltung auf sehr leichte Art und Weise in unseren Alltag integrieren können. Und dass dann beim Händewaschen nicht nur unsere wirklichen Hände sauber werden, sondern auch unsere geistlichen Hände, unsere Haltung sauber wird und wir von einer Negativität in etwas Positives reinkommen können. Vielleicht möchtest du das probieren, das einmal eine Woche lang zu versuchen, bei jedem Händewaschen Gott dankbar zu sagen. Gott Dankbarkeit auszudrücken, so ist es richtig. Aus einer negativen Haltung rauskommen. Wir können und wir sollen nicht anderen Menschen nur dabei helfen, das zu tun, sondern es fängt erstmal bei uns an. Da, wo wir reingerutscht sind, reingewachsen oder vielleicht doch so aufgewachsen sind, dass wir anfangen, Schritte zu unternehmen, zu sagen, nein, hey, ich möchte ein Mensch werden mit sauberen Händen, der anderen begegnen kann mit einer positiven Haltung, mit einer wertschätzenden, mit einer dankbaren Haltung. Und auch wenn es mir vielleicht manchmal schlecht geht, auch berechtigterweise, aber das soll kein Zustand werden, sondern ich möchte mit sauberen Händen, mit Dankbarkeit, mit einer positiven Haltung durchs Leben gehen, weil Gott ist mit mir, er ist bei mir, wie wir das vorhin auch gesungen haben, in allem, was mich bewegt. Ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst in dieser Woche, unsere Augen aufzumachen für das Gute. Und du weißt, in welchen Herausforderungen vielleicht manche Menschen hier sind und wem es vielleicht auch gerade gar nicht gut geht, weil wirklich das Leben hart ist und schwierig. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du auch da eingreifst, Dinge veränderst, wie wir das gesungen haben vorhin. Hey, wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Dir ist alles möglich. Und Herr Jesus, ich bitte dich aber trotzdem, dass in diesen Herausforderungen du uns ganz neu die Augen öffnest für das Schöne und das Gute, für das, was du uns gegeben hast, für das, was du uns getan hast. Dass wir Dinge nicht mehr für selbstverständlich nehmen, sondern sie echt wertschätzen. Gerade andere Menschen, die du in unser Leben gestellt hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, in dieser Woche dankbar zu sein, wertschätzend, offen und dass andere Menschen vielleicht eine Veränderung auch bei uns merken, dass wir unser Umfeld prägen können und dass Menschen auf uns zukommen und sagen, hey, warum bist du gerade so gut drauf, warum hast du Hoffnung und dass wir dann sagen können, woran es liegt, nämlich, dass du mit uns bist in unserem Leben, dass wir dich kennen, dass du uns frei gemacht hast, dass du bei uns bist, Herr Jesus. Schenk, dass wir wirklich Menschen sind, die attraktiv wirken auf andere und deswegen von dir erzählen können, Herr Jesus, weil du es bist, der ja einfach das ist, wofür wir dankbar sein können. Bitte dich jetzt echt nur um deinen Segen für diesen Tag, Jesus. Hilf uns beim Händewaschen, beim Sauberwerden, bei dem guten Sehen, es zu reden, es zu unterstellen. Und stärk du, Jesus, die Beziehungen, in denen wir sind, Herr. In deinem Namen. Amen.